Und auf dieser Bühne, als du deine erste Rede gehalten hast vor 1200 Menschen, haben wir gedacht, na, das war definitiv ADHS. Ich war super begeistert und habe mich riesig gefreut, aber da hätte ich ein, zwei Sachen vorher fragen können.
Ja.
Herzlich willkommen in unserer nächsten Folge und ich würde sagen, das ist ein Special Guest, ein echter Special Guest. Damit es so richtig cool wird, habe ich mir gedacht, ich fange mit der jüngsten meiner 5 Kinder an, weil du eine der Mutigen bist bei uns in der Familie und mich gefragt hast, darf ich eigentlich auch mal in den Podcast? Und ich habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Aber ja, was kann ich über dich sagen? Sie hat mich auch auf meinem ersten Auftritt, Keynote, vor 1200 Menschen mit damals 10 Jahren begleitet und mit mir eine Keynote gehalten. Und heute ist sie hier in der Podcast-Folge und wird mich wahrscheinlich herausfordern. Ich weiß gar nicht so genau, was ich alles über dich sagen darf, außer dass du unglaublich mutig bist. Und das will ich gerne Nana nennen. Diesen Namen hast du dir ausgesucht, da warst du noch nicht ein Jahr alt. Und ich war unglaublich stolz, weil ich dachte, ja, mein erstes Kind kann Nein sagen. Spontan. Und ich dachte, du sagst halt im Dialekt Nein, also Nana. Und ich dachte immer, irgendwas, was ich dir anbiete, beantwortest du mit Nein. Dabei hast du mir dann irgendwann zu verstehen gegeben, nein, das ist dein Name. Und wir haben dir einen ganz anderen Namen gegeben, den hat dein Papa ausgesucht. Und ich war unglaublich stolz, als du mir dann diesen Namen geschenkt hast. Und mal sehen, vielleicht wird es irgendwann dein echter Rufname. Dafür kämpfe ich schon sehr lange. Magst du sonst noch etwas zu dir sagen?
Ich glaube, du hast alle wichtigsten Sachen gesagt.
Cool. Somit die erste Frage an dich, Nana. Normalerweise frage ich jeden, der hier ist, wie hast du von Neurodivergenz das erste Mal erfahren?
Das erste Mal bewusst ist mir das aufgefallen, als ich in dieser Firma angefangen habe zu arbeiten, die heute Amazing 15 heißt. Davor sind mir einfach nur kleine Merkmale aufgetaucht, wo mir aufgefallen ist, das sehe ich nicht bei jedem. Aber so richtig Autismus, ADHS, Legasthenie, diese Wörter, die sind mir erst wirklich aufgefallen, als ich hier angefangen habe zu arbeiten.
Mhm. Das heißt, wir haben zu Hause relativ wenig im Alltag darüber gesprochen?
Ich habe sie nicht so oft gehört, vielleicht habe ich nicht immer zugehört, aber ja.
Cool. Das ist extrem wertvoll, dass du das sagst, Nana, weil manchmal war ich echt der Meinung, wir reden viel zu viel darüber zu Hause. Und wie waren die für dich oder was sind dir aufgefallen, weil das so Momente waren, wo dir etwas schwer gefallen ist oder wenn dir etwas gelungen ist?
Ich würde eher beides sagen, weil bei meinen Freunden ist, bei vielen Sachen haben sich ganz viele ganz leicht getan und das war für mich eine Riesenhürde. Aber es war auch andersrum, dass manche Sachen für mich urleicht waren, aber die war für meine Freunde echt schwer zu leisten.
Weißt du zum Beispiel eine Sache, die dir leicht gefallen ist oder schwer gefallen ist? Mir ist es aufgefallen, zum Beispiel in der sozialen Interaktion mit anderen Schülern. Du warst sehr, sehr schnell enttäuscht und völlig irritiert, wenn du draufgekommen bist, dass eine Freundin von dir nicht ehrlich war. Und dann warst du immer ziemlich, wie soll ich sagen, ich weiß
verletzt.
Gar nicht, was warst du da? Ja.
Sehr verletzt. Mhm. Wenn das, glaube ich, anderen passiert ist, dann war das für sie gar nicht so ein großes Thema. Die haben das in den nächsten 3 Tagen vergessen. Für mich war das wirklich eine große Belastung.
Aber weißt du, die meisten würde jetzt interessieren, wie ist denn das, mit einer Mutter mit ADHS aufzuwachsen?
Also bei dir fällt mir manchmal auf, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber manchmal, wenn ich mit dir rede oder wenn wir wo sind, dann redest du mit mir und manchmal mitten im Satz fällt dir was ein und dann redest du über komplett was anderes.
Das kann sein, ja. Wo mir, glaube ich, mein ADHS aufgefallen ist und ich als Mutter gar nicht so besonders sicher oder stolz war in dem Moment, ist, als ich nach meiner ersten Keynote vor ungefähr 60 Personen, und ich war super aufgeregt, ich habe damals überhaupt nicht geglaubt, dass ich das überhaupt schaffen werde, wurde ich ja eingeladen zu einer weiteren Keynote. In Bregenz damals, beim Female Future Festival. Und ich habe mir einfach gedacht, es wäre cool, wenn du mitkommst und da du ja auch gerne kritisch denkst und auch gerne kritische Dinge sagst, habe ich mir gedacht, hey, das ist noch eine gute Idee, dass ich die Nana mitnehme und sie vielleicht auf der Bühne was sagt und vielleicht sogar deine 2 Geschwister. Und da ist mir mein ADHS aufgefallen, weil ich habe völlig vergessen, in der Vorbereitung zu fragen, wie viele Zuschauer es denn sein werden. Und am Abend, als wir angereist sind und ich gefragt habe, wo ist denn der Veranstaltungsraum für das Festival morgen? Mhm. Na, das ist nicht hier. Das ist ein Kunst- und Kulturhaus. Oh Gott, wie viele Leute werden das sein? Und auf dieser Bühne, als du deine erste Rede gehalten hast vor 1200 Menschen, haben wir gedacht, na, das war definitiv ADHS. Ich war super begeistert und habe mich riesig gefreut, aber da hätte ich ein, zwei Sachen vorher fragen können.
Ja.
Aber jetzt sag mal, sind diese Risikomomente, wo ich Dinge kurzfristig entscheide, wo wir Dinge ausprobieren, große Belastung Oder ist es manchmal ein Vorteil oder kannst du das überhaupt differenzieren?
Also normalerweise am Anfang bin ich immer, nein, mache ich nicht, will ich nicht, kenne ich nicht, nö. Am Ende kommt meistens eigentlich was Gutes raus. Mhm. Wenn nicht was Gutes rauskommt, dann ist es auch schön, dann habe ich es wenigstens erlebt und jetzt weiß ich das auch, dass ich das nicht nochmal machen will oder anders machen will.
Ich glaube, genau das ist die Formel für ein gelungenes Leben, weißt du das, Nana? Mhm. Weil wir alle Menschen streben danach, dass wir Sicherheit erlangen, dass wir genau wissen, was auf uns zukommt. Diese Sicherheit, die wir hier suchen, die gibt es gar nicht. Ja. Die gibt es erst in den meisten Fällen, wenn wir es ausprobiert haben. So ist meine Philosophie. Also viele Dinge, die man sozusagen erstmal wissen möchte, lernt man in diesem Wissen, wie man es haben möchte, erst im Tun.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich dir vorher gesagt hätte, dass du vor 1200 Menschen deine Rede hältst, ich glaube, wir beide hätten auch mal ganz kurz nachgedacht, ob das das Richtige ist.
Ja.
Am Ende haben wir es gemeinsam gemeistert. Mhm. Und jetzt wissen wir, wie wir es anders besser machen. Und ich würde sagen, wir haben es auch schon deutlich besser gemacht, die nächsten Male. Nur wir hätten das wahrscheinlich nie herausgefunden, wenn wir der Vorbereitung Aufmerksamkeit oder Wert gegeben hätten.
Ja.
Jetzt ist ja dein Papa ganz anders, oder?
Ja.
Ganz anders als ich. Und wie ist denn das mit ihm? Er ist viel ruhiger, glaube ich. Vielleicht hat er auch ein, zwei mehr tröstende Worte für dich als ich manchmal. Mhm. Welche Dinge würdest du mit deinem Papa erledigen oder für welche Dinge würdest du deinen Vater fragen?
Ich glaube, das hat jetzt nicht wirklich was wegen ADHS oder Autismus zu tun, aber in unserem Privatleben, dann ist er eher bei mir an der Schule. Also
zum Lernen zum Beispiel zum oder
Lernen,
Vorbereiten?
Oder wenn er eine E-Mail schreiben soll an die Schule, dann frage ich eher ihn. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das habt ihr, glaube ich, auch so ausgemacht.
Mhm.
Aber ich würde dir auch, glaube ich, zustimmen. Bei den meisten Sachen ist er etwas ruhiger.
Mhm.
Aber ich glaube, das mit den aufbauenden Worten, das kriegt ihr beide sehr gut hin.
Mhm.
Da gehe ich gerne zu euch beiden hin, manchmal zu dem, manchmal zu dem. Kommt drauf an, welches Thema es ist.
Mhm. Jetzt würde ich da nochmal, wenn es okay ist, für dich reinfragen.
Mhm.
Wie sprichst du mit deinem Vater auch so richtig schlimme Dinge, wo du Angst hast, dass er emotional schwer aushält oder weichst du da aus?
Ich glaube, am Anfang werde ich ausweichen eher, aber wirklich so schlimme Dinge. Ich glaube, da gehe ich wirklich eher zu dir wegen der emotionalen Belastung.
Weil ich damit besser umgehen kann?
Ich glaube schon, ja.
Das ist irgendwie so etwas Besonderes. Manchmal, ich glaube sehr häufig sogar, unterschätzen wir dich ein Stück. Und in den Momenten, wo du so klar mit uns sprichst und eine ganz klare Idee hast, ist es für mich immer unglaublich beeindruckend wahrzunehmen, wie schnell du schon gewachsen bist.
Ja.
Ich habe manchmal den Eindruck, dein Papa wünscht sich dann noch ein bisschen mehr Zeit mit der kleineren Nana. Und ich glaube, das genießt du manchmal auch.
Ja.
Und das ist, entschuldige, dass ich da so nah rangegangen bin, aber das ist der Punkt, den ich gemeint habe. Wenn etwas zwischen euch steht, dann sprecht ihr das untereinander nicht so gerne an.
Ja.
Und man bleibt sozusagen im Wagen. Zwischen uns beiden sind die Dinge meistens immer sehr klar. Mhm. Und wenn sie nicht klar sind, dann spreche ich sie in dem Moment an, wenn sie klar werden.
Ja.
Ich sage Dinge, wie sie sind.
Ja.
Und manchmal auch tut das weh. Aber wir beide haben da etwas ganz Besonderes draus gemacht. Du besprichst mit mir auch Dinge, die dir wehtun.
Mhm.
Das heißt, auch Dinge, die nicht geklappt haben, von denen du Angst hast, die haben bei uns Platz. Ich glaube, hier mache ich etwas ganz anders als andere Eltern und wahrscheinlich auch anders als dein Vater. Weißt du, wie ich das gelernt habe? Ich habe als Schülerin gemerkt, dass ich nicht gut lesen kann und ich habe gedacht, ich bin die Einzige in der Klasse, die das nicht kann.
Mhm.
Und ich habe mich anvertraut an eine erwachsene Person und habe gesagt, ich glaube, ich bin die Einzige, die nicht lesen kann. Und dann hat man mir gesagt, Anna, das ist gar nicht schlimm, weil dafür kannst du ganz toll zeichnen. Und ich habe mir gedacht, ich habe hier ein echtes Problem. Wie hilft mir das, dass ich jetzt zeichnen kann?
Ja.
Und jetzt, wo ich viel, viel älter bin, habe ich daraus etwas verstanden. Ich glaube, wir sollten Kindern mitgeben, mit Frustration, mit Ärger, mit Trauer umzugehen. Weil in dem Moment, wenn etwas Schlimmes sagt, dann fällt uns das erstmal schwer. Und wir können mit dem Gefühl nicht umgehen, dass es euch schlecht geht. Und deswegen heitern wir euch auf, damit es für uns nicht so schwer ist.
Ja.
Und das passiert manchmal auch in der Schule. Das heißt, wenn Kinder dem Lehrer gegenüber etwas sagen, was falsch läuft, was nicht ideal ist, dann trifft das manchmal den Lehrer so hart, dass die Lehrerin oder der Lehrer damit erstmal nicht umgehen kann und dann etwas sagt, um sozusagen die Situation zu erleichtern. Das führt aber zu einem vertrübten, nebeligen Blick, weil eigentlich gibt es hier ein Problem und das könnte gelöst werden. Wann hast du dich entschieden, dass du in der Schule bekannt gibst, dass du im Autismus-Spektrum bist?
Beim Sitzplan. Ich finde es ganz, ganz unangenehm, zwischen zwei Leuten zu sitzen, weil irgendwie fühle ich mich dann ziemlich bedrängt. Dann hattet ihr ein Gespräch, glaube ich, mit der Lehrerin. Am Anfang hat sie es noch nicht wirklich verstanden. Dann saß ich zwar in der ersten Reihe, was mich schon sehr gefreut hat, aber es saßen immer noch zwei Leute neben mir. Also ich wurde immer noch ein bisschen eingedrängt.
Mhm. Darf ich da mal ganz kurz nachfragen bei dem Bedrängtsein? Ist das wirklich sozusagen, dass sie den Menschen zu nah sind oder sind das auch so Bewegungen oder Dinge, die sie machen, also, die dich...
Es ist auf jeden Fall einmal das Bedrängen, dass es mir zu nah wird.
Ja.
Und ich finde das auch ganz unangenehm, wenn ich versuche, etwas zu lesen oder zu schreiben und neben mir wackelt jemand mit dem Fuß so sehr, dass ich es nicht ausblenden kann. Oder wenn zum Beispiel die Nase läuft, aber du tust dir nicht die Nase putzen.
Mhm.
Das finde ich auch ganz unangenehm.
Was meinst du mit unangenehm? Ist das dann einfach nur ein bisschen störend oder?
Das lässt mich fast ausrasten.
Was heißt ausrasten? Darf ich hier noch?
Innerlich ausrasten, wo ich dann ziemlich anfange zu spitze, mir ganz viele Gedanken mache. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich versuche es auszublenden und dann kommt nochmal das neue Geräusch oder das Bein fängt stärker an zu wackeln. Dann kann ich nicht mehr. Dann.
Würdest du das beschreiben, dass es bis hingeht, dass du fast körperliche Schmerzen empfindest in dem Moment, wenn das so schlimm wird?
Ich kriege zum Beispiel Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen.
Hast du schon herausgefunden, ob dir manche Dinge dabei helfen, diese Momente oder diese Geräusche auszublenden?
Bei den Geräuschen habt ihr mir so Ohrstecker, heißt das so?
Ja.
Die kann ich mir dann reingeben.
Sind das Kopfhörer? Spielen die da Musik oder?
Nein, nur, dass es leiser wird.
Ja.
Oder beim Beinwackeln, dann drehe ich mich manchmal auch einfach weg, also mit dem Buch drehen.
Dass du es im Seitenblickfeld nicht mehr siehst?
Ja, genau. Mhm. Weil das Seitenfeld ist ja eigentlich sehr groß bei Menschen und dann, ich sehe es, boah, das macht mich ganz narrisch.
Mhm.
Oder zum Beispiel auch, wenn die Nase die ganze Zeit läuft bei der Person, frage ich manchmal auch so oft nach, brauchst du ein Taschentuch, brauchst du ein Taschentuch, brauchst du ein Taschentuch, bis sie sich die Nase putzen.
Das heißt, wenn jemand eine Nase hat, die läuft und du sagst, ihm brauchst du ein Taschentuch und der reagiert nicht, dann sagst du, putz dir die Nase. Nämlich, das wäre das Eigentliche, was du hättest sagen wollen. Und wir wollen immer die Sachen genauso hören, wie wir sie machen sollen.
Mhm.
Aber in diesem Moment sagen wir die Dinge nicht genau so, wie wir sie sagen sollten.
Ja.
Hast du eine Idee, woran das liegt?
Ich glaube, also eine Sache, im Unterricht kann ich nicht einfach laut losreden. Und ich will auch, das ist jetzt nicht verletzend, wenn ich sage, bitte putz dir die Nase, das macht mich narrisch.
Mhm.
Aber ich glaube, in dem Moment bin ich einfach zu überfordert mit dem Geräusch, dass ich einfach, glaube ich, das eher mache.
Mhm. Das ist der Punkt, genau da wollte ich hin, Nana. Das Stichwort heißt emotionale Regulation.
Mhm.
Frustration aushalten. Das heißt, in dem Moment bist du am Durchdrehen. Je nachdem, wie schlimm die Situation gerade ist.
Ja.
Und es ist extrem schön, was du erzählst, dass du halt Stück für Stück lernst, diese Frustration auszuhalten. Ich glaube, gerade bei dem Taschentuch wird es in Zukunft möglich sein, wenn du älter bist, das mit einer Ich-Botschaft zu verpacken. Ich kann mich gerade sehr schwer konzentrieren. Darf ich dir ein Taschentuch anbieten, damit du dir die Nase putzt, weil es lenkt mich Ohr ab?
Ja.
Bitte entschuldige, dass ich dich direkt anspreche. Aber dieser Weg ist ja erst dann gegeben, wenn man sozusagen sich so weit emotional regulieren kann. Und du bist noch ganz am Anfang und trotzdem verdammt weit für viele im Vergleich in deinem Alter.
Mhm.
Wie ist denn das mit deinen Geschwistern? Schaffst du hier das Vertrauen, die Klarheit zu haben, Dinge anzusprechen, die dir schwerfallen? Tauschst du dich da aus?
Mit manchen mehr, mit manchen weniger.
Mhm.
Zum Beispiel mit meiner größten Schwester. Sie hat auch ADHS und da fällt mir viel leichter darüber, über meine Probleme oder die Sachen, die mich bedrücken, zu reden.
Mhm.
Mit meinen anderen Geschwistern fällt es mir ehrlich gesagt schwerer.
Mhm. Ich habe eine Frage und ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest, gell? Mhm. Wenn es dir emotional zu viel wird, hast du da schon ein Verhalten beobachtet, was dir, wenn es wirklich zu viel ist, was du dann machst? Also auf dem Weg dahin habe ich schon mitbekommen, du fängst an zu verdrängen und du versuchst es irgendwie zu unterdrücken.
Ja.
Aber was machst du am häufigsten, wenn es alles viel zu viel ist?
Anfangen zu weinen, weil der Druck ist so hoch, dass ich keinen anderen Ausweg mehr finde.
Mhm.
Oder,
weinst du in dem Moment, weil du traurig bist oder weil
du frustriert bin, wütend bin, überfordert bin?
Mhm. Also es ist keine Trauer?
Nein.
Hilft das Weinen in dem Moment?
Nein. Eigentlich nicht. Aber
es geht nicht ohne.
Ich habe es noch nicht geschafft, es so direkt anzusprechen, dass es dann sofort gewirkt hat, ohne dass ich am Ende... Also manchmal schon.
Mhm.
Aber wenn es zu viel ist, dann habe ich immer angefangen zu weinen.
Ich frage jetzt gar nicht so, damit du das jedem erzählst, sondern weil du mit diesem Weinen herausgefunden hast, dass es für dich emotional schwierig ist.
Ja.
Und jetzt würde ich dir gerne eine weitere Frage stellen oder den Zuhörern etwas erzählen, wie du solche Ideen entwickelt hast, um Dinge, die dich überfordern, für dich weniger gefährlich zu machen. Und da würde ich gerne hergehen und ein Beispiel nehmen, was du mir erzählt hast, weil du wolltest mit mir gemeinsam unbedingt eine Serie anschauen, die ganz schön gruselig war. Weißt du noch welche?
Stranger Things.
Genau. Ja. Stranger Things. Was war dein Lösungsansatz? Wenn du Szenen siehst, die so gruselig sind, dass du nicht schlafen können wirst, dass es dich verstört. Was war dein Lösungsansatz damals?
Dass ich mir die Making-of-Videos anschaue, wo die Leute sich abschminken oder geschminkt werden.
Genau.
Oder wie die Szenen gefilmt werden. Das sieht man ja manchmal. Hat dich auf einmal weniger Angst.
Weil du wusstest, dass es gar nicht real ist.
Ich wusste es davor auch schon, aber dann habe ich es noch gesehen, dass es nicht real ist. Ich glaube dann.
Und das ist etwas, sage ich dir, Nana, das fällt nicht jedem Kind ein. Wenn man weiß, dass man vor etwas Angst haben wird, dass man jetzt schon überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich sozusagen hier meine Angst oder meine Furcht oder meine Emotionen unter Kontrolle bekomme. Und das mit damals schon mit unter 10 Jahren zu können, ist wirklich eine unglaubliche Fähigkeit. Und ich glaube, die nennt sich Selbstführung. Und ich glaube, dass Menschen im neurodivergenten Spektrum viel mehr sich selbst führen müssen,
ja,
weil sie sozusagen emotional so viel feiner eingestellt sind. Und gerade als Kinder, wenn die Verletzungsrisiko, die Dinge noch so unbekannt sind, dann ist es extrem wichtig, dass wir schnell lernen, wie kriegen wir das hin. Und da wollte ich einfach so ein paar Dinge aus dir rauskitzeln und war mir nicht sicher, ob du sie teilen möchtest mit uns. Ich habe tatsächlich noch so eine Frage, bist du gerne unter Gleichaltrigen?
Also jetzt in der neuen Schule habe ich eine Freundin gefunden, wo ich sehr gut über Sachen reden kann. Aber eigentlich mag ich es lieber mit Erwachsenen, weil mit denen kann ich eigentlich über mehr Sachen reden, weil sie erstens mehr Erfahrung haben und zweitens auch irgendwie besser einfach darüber reden können.
Hast du eine Idee, warum das so ist?
Ich weiß nicht, ob sich das blöd anhört, aber ich glaube, bei vielen Sachen bin ich ein bisschen reifer als andere Kinder.
Aber ich habe den Eindruck, dass du Erwachsene und ihr Verhalten besser einschätzen kannst und Kinder nicht.
Ja, stimmt.
Und
auch.
Das macht dir Schwierigkeiten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du reifer bist, aber ich glaube, du meinst die Dinge ernsthafter.
Ja.
Du bist nicht so viel für Spaß und Erlebnis, sondern wenn, dann soll es sozusagen zu einem Ergebnis führen, oder?
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Unterschied und das verbindet uns, neurodivergente Menschen. Erstens können wir Smalltalk auch nicht so, weil wir auch nicht verstehen, wo das hinführt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch vielleicht 1000 Fragen, aber irgendwie, glaube ich, sollten wir auch einen Abschluss finden zu dieser Folge. Vielleicht eine Sache noch, die mich interessiert. Für dich ist ja Gleichstellung, Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Und hast du eine Ahnung, warum das so ist? Warum fallen die Ungerechtigkeiten einfach so auf?
Eigentlich echt bei vielen, vielen Sachen fällt mir das auf, dass ungerecht behandelt wird. Aber wissen, warum, du es jetzt eigentlich nicht.
Kannst du da wegschauen oder fällt dir das einfach immer auf?
Also
sprichst du es auch immer an, oder?
Nicht immer. Also manchmal erzähle ich es Leuten.
Ich frage dich deshalb, weil ich habe eine Frage noch, die ich dir gerne stellen möchte. Und es kann sein, dass es dich Überwindung kostet. Weil dieses Gerecht und Ungerecht, das ist stets oft zwischen zwei Menschen.
Ja.
Und wenn du eine Ungerechtigkeit beobachtest oder nicht verstehst und nichts sagst, dann unterdrückst du etwas. Und wenn man etwas unterdrückt, dann passiert es meistens so, dass der andere das ausdrückt.
Ja.
Das heißt, wenn du etwas verheimlichst, bei uns beiden klappt das sehr gut, spreche ich es an. Und wenn ich irgendetwas nicht beantworte, sagst du, es wäre mir wichtig, wenn du mir hier eine Antwort gibst.
Ja.
Wir sind da ziemlich klar. Aber es gibt auch andere Situationen. Und lass mich hier ganz kurz nochmal eine Einleitung finden. Ich glaube, dass es kein Verhalten gibt, das man beobachten kann bei einem Menschen, ohne dass es dafür ein Motiv gibt. Und ein Motiv, eine Überzeugung, ist immer ganz klar mit einem Ziel verbunden. Das heißt, wir tun nichts, wenn wir kein Motiv haben. Weil der Körper würde uns keine Energie zur Verfügung stellen, wenn wir nicht eine Motivation haben, etwas zu tun. Und diese Motivation ist immer mit einem Ziel verbunden. Wenn jemand Hunger hat, dann hat er ein Motiv. Das Ziel ist
satt werden.
Richtig. Was ist das Verhalten, was du wahrscheinlich beobachten wirst?
Essen.
Genau. Das heißt, die Person isst. Jetzt könnte es sein, dass du auch Hunger hast und diesen Hunger unterdrückst und du siehst jemanden anders beim Essen.
Ja.
Und das nervt, weil du hast selber Hunger. Jetzt verstehst du ein bisschen, was ich meine. Und es gibt etwas, wo ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen damit konfrontiert sind und gerade neurodivergente Menschen damit konfrontiert sind, auf beiden Seiten. Das ist soziale Interaktion, das ist Nähe. Mhm. Das sind zum Beispiel auch Umarmungen. Ich weiß, dass du mal mit mir gesprochen hast, als du gesagt hast, manchmal fällt es mir schwer, wenn ich dem Papa sage, ich möchte gerne eine zweite Umarmung. Mhm. Und weißt du, was er sagt?
Warum? Du hast doch gerade eben eine bekommen.
Genau. Und wie fühlt sich das an, sozusagen, wenn das passiert für dich?
Ich kann das nicht so gut beschreiben.
Es fühlt sich wie so ein bisschen eine Barriere, wie ein Abstand, wie zurückgewiesen vielleicht?
Ja, ein bisschen.
Mhm. Und ich würde dir das gerne heute in dieser Folge für alle erklären, was ich glaube, was dahinter stecken könnte. Wenn dich dein Papa unmittelbar vorher schon umarmt hat und du möchtest eine zweite, könnte es sein, dass er herausfinden möchte, ob diese Umarmung nicht stark genug oder nicht, was auch immer genug war.
Mhm.
In dem Moment fühlt es sich aber trotzdem so an, als würde man zurückgewiesen werden.
Ja.
Und das ist manchmal die Grundlage, dass jemand etwas unterdrückt. Das heißt, bei der ersten Umarmung hast du vielleicht nicht ganz gesagt, was eigentlich bei dir los ist, warum du eine Umarmung brauchst.
Mhm.
Und dann bekommst du die Umarmung und die hört aber viel zu früh auf.
Ja.
Weil du etwas unterdrückst und jemanden auf Abstand hältst, hält dich dein Papa auf Abstand.
Mhm.
Dann gehst du nochmal hin und sagst, ich brauche eine zweite. Und dann sagt er, warum hattest du ja gerade eine? Aber nicht, weil man dich zurückweisen möchte, sondern vielleicht, weil man herausfinden möchte, was gebe ich dir denn jetzt für eine Umarmung, damit sie vielleicht für dich besser ist.
Ja.
Aber wir sprechen nicht drüber. Und das ist häufig bei Personen im neurodivergenten Spektrum so, dass wir mit diesen Gefühlen, die in dem Moment so groß sind, nicht umgehen können und daraus Missverständnisse entstehen.
Mhm.
Für uns, die wir betroffen sind, aber auch für die anderen Personen. Es könnte einen großen Unterschied machen, wenn man das versteht. Jetzt, wo du gerade trinkst, würde ich gerne ein anderes Beispiel noch nennen. Häufig ist das so, wenn ich Meetings habe oder zu Meetings einlade, dann stelle ich Trinkgläser hin. Und gerade Menschen im Autismus-Spektrum sehen dann, dass da Trinkgläser stehen, aber dass diese Trinkgläser für sie hingestellt wurden, damit sie trinken können, das ist sozusagen nicht eins zu eins damit in Verbindung zu bringen.
Mhm.
Das muss dann nochmal angesprochen werden. Und vielleicht ist da hier manchmal die Übersetzungsschwierigkeit zwischen deinem Vater und dir.
Ja.
Gleichzeitig lernst du auch vielleicht noch ein Stück weit, Dinge nicht zu unterdrücken.
Mhm.
Weil, wie soll man es denn wissen, warum du eine zweite Umarmung brauchtest?
Ja.
Und wie die zweite Umarmung so sein kann, dass du dich wirklich geherzt fühlst. Ja, ich weiß nie raus, wie wir rauskommen aus einer Folge, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, der sehr viel Wert stiften könnte. Der eine könnte sein Ehrlichkeit und vielleicht sogar Aufrichtigkeit und Interesse am anderen, oder? Herauszufinden, was steckt denn da dahinter? Und umgehen können mit Emotionen.
Ja.
Auf jeden Fall möchte ich dir Dank sagen, dass du heute hier warst. Und wer weiß, vielleicht kommen Fragen aufgrund unserer Folge.
Mhm.
Und wir laden dich nochmal ein. Du
sehr
kommst
gerne
vorbei. Und dann hast du konkrete Fragen, die wir beantworten. Und ich weiß, daran bist du extrem gut.
Ja.
Heute hatten wir nur bedingt, empathe ich. Hast du eigentlich eine?
Ich glaube nicht.
Wie auch immer. Ich starte immer recht holprig und raus gehe ich auch immer ganz komisch. Meistens sage ich sowas wie over and out. Bis zur nächsten Folge. Wie würdest du dich verabschieden? Kannst genauso gut wie ich.
Ja.
Dann machen wir es gemeinsam.
Ja.
War cool?
Sehr
ja
cool.
Oder nein?
Sehr cool.
Erste Podcast-Folge? Für dich?
Ja, erste Podcast-Folge.
Bock auf eine zweite?
Sehr gerne, ja.
Okay, bei mir oder woanders?
Ich hab nie.
Jetzt haben wir eine Frage. Also, falls jemand die Nana in seinen Podcast einladen möchte, in ihren Podcast einladen möchte, dann her damit. Schreibt uns gerne.
Ja.
Zu welchen Themen sprichst du gerne?
Also zur erstens Gleichberechtigung.
Ja.
Neurodivergent.
Ja.
Sehr gerne.
LGBTQIA.
Ja.
Das hört sich fast so an. Das war jetzt eine Interpretation, aber
ja.
Du meinst geschlechtliche Orientierungen bzw. sexuelle Orientierungen im Allgemeinen und dass wir da ein bisschen diverser denken dürfen.
Ja.
Zu diesen Themen sprichst du gern? Zu diesen drei?
Ja.
Da dürfen Sie dich einladen?
Ja.
Na dann. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Anfragen.
Ja.
Ich werde es managen für dich.
Dankeschön.
Mach ich.
Danke.
In diesem Sinne, over and out. Und ich freue mich auf Fragen und auf Einladungen.
Ja.
Und aufs nächste Mal.
Danke.
In dem Sinn.
Tschüss.
Tschüss.
So.
Yeah.
Ist anstrengend, gell?
Ja.
Magst du Erdnussbutter? Nein.
Nein.
Hagebutte-Marmelade? Nein.